Ja, ich freue mich, dass wir heute diesen Brief vor uns haben. Der Brief, der uns die höchsten Segnungen zeigt, die Gott uns geschenkt hat. Der Brief an die Epheser. Wir sehen hier alte historische Gebäude in Ephesus. Das, der Ort, wo Paulus gesprochen hat, der ist heute noch dort in Ephesus, wo er da in der Öffentlichkeit geredet hat. Ich möchte zu Anfang, bevor ich eine gewisse Inhaltsübersicht gebe, einmal diesen Epheserbrief in Vergleich stellen zu anderen Briefen des Apostel Paulus. Und das möchte ich an einer Fahrradkette verdeutlichen. Manchmal helfen ja solche Bilder, Dinge zu verstehen. Also wir sehen hier einen Teil einer Fahrradkette. Im Wesentlichen können wir sagen, sehen wir drei Fahrradkettenglieder. Das Glied links, das Glied rechts und dann dieses Bindeglied in der Mitte, wo da diese drei eingeprägt ist. Ich möchte diese drei Fahrradkettenglieder einmal als Symbole betrachten, von drei Briefen des Apostels Paulus. Es sind die drei wesentlichen Lehrbriefe, die direkt die Unterschrift von Paulus tragen. Wenn wir den Hebräerbrief noch nehmen, von dem ich auch glaube, dass Paulus ihn geschrieben hat, aber dort nennt er sich nicht direkt als Autor. Dann sind es einmal der Brief an die Römer. Das soll das erste Fahrradglied sein. Das soll diesen Brief an die Römer darstellen. Und jedes Fahrradglied ist so eine liegende Achtia mit zwei Achsen. Und das nächste Fahrradglied überdeckt eben die Hälfte der Acht von dem vorhergehenden. So ist ja diese Fahrradkette aufgebaut. Und ich möchte einmal zeigen, dass im Römerbrief, da ist ja ähnlich wie im Epheserbrief, dass wir erst einen lehrmäßigen Teil haben und dann einen praktischen Teil. Der lehrmäßige Teil im Römerbrief, das hattet ihr ja schon, der geht von Kapitel 1 bis Kapitel 11. Und der Rest ist dann der praktische Teil in diesem Brief. Und in diesem Kapitel 1 bis 11, da sind ganz entscheidend die Kapitel 1 bis 8 des Römerbriefes. Und da finden wir zwei große christliche Wahrheiten. Die erste, und das möchte ich hier praktisch als den linken Teil des ersten Fahrradgliedes anschauen: Christus starb für unsere Sünden. Das ist bis Römer 5, Vers 11 das große Thema. Wie können uns die Sünden vergeben werden? Anders ausgedrückt, Rechtfertigung aus Glauben. Wir sind vor Gott gerecht gemacht worden. Unsere Sünden sind vergeben. Und dieses ganze Thema wird behandelt bis Mitte Kapitel 5 des Römerbriefes. Aber dann, ab Kapitel 5, Vers 12, kommt eine zweite Wahrheit vor uns. Wir haben nicht nur, dass Gott das Problem der Sündenmehrzahl, das, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben, nicht nur dieses Problem hat Gott gelöst, sondern auch das Problem, was wir sind. Nicht nur, was wir getan haben. Und es ist das Problem der in uns wohnenden Sünde. Da stellen wir ja fest, wenn wir zum Herrn Jesus gekommen sind im Glauben, und ich hoffe, dass das alle meine Zuhörer getan haben, dann haben wir erstmal erkannt, dass wir Sünden getan haben. Und wir wussten, aufgrund dieser getanen Sünden sind wir verloren, die haben wir dann Gott bekannt, soweit wir sie noch wussten, und durften die Vergebung dieser Sünden in Anspruch nehmen. Und ich denke, dass die meisten meiner Zuhörer das auch kennen und sagen können, alle meine Sünden sind vergeben. Und dann lebt man ganz glücklich als Christ in dem Bewusstsein, die Sünden sind vergeben, und dann kommt der Tag, wo man als Christ sündigt, wo man als einer, der sagt, ich bin ein Kind Gottes, sündigt. Und dann ist das ein Betriebsunfall, sage ich mal, aber der häuft sich dann plötzlich, dann wieder und wieder und wieder. Und dann ist man ziemlich verzweifelt. Dann kommt der Teufel und sagt, du bist überhaupt gar kein Kind Gottes. Du hast dich nicht richtig bekehrt. Das war alles nur anerzogen oder war nicht richtig. Und das ist ein ziemliches Problem. Und da geht es eigentlich um diese zweite Problematik, dass man sieht, die Sünde ist noch in einem. Und das ist, ja, dieser Bibelvers, dann ist das der zweite Teil. Also ab Mitte Römer 5 bis Römer 8 hin, das zeigt uns eine Wahrheit, wir sind mit Christus gestorben. Das heißt, Gott hat uns verurteilt als das, was wir sind, als Person in Christus. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Das Urteil, was Gott über uns hatte, war ab ans Kreuz mit dem. Was anders kann man mit dem Menschen nicht machen. Und so haben wir diese zweite große Wahrheit. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, im Römerbrief. Wir sind mit Christus gestorben. Diese Wahrheit, und jetzt kommen wir zu dem mittleren Kettenglied, die wird im Kolosserbrief auch genannt. Und zwar in Kolosser 2, Vers 20 steht, dass wir mit Christus gestorben sind. Das heißt, der Kolosserbrief, der überdeckt sich da mit dem Römerbrief in dieser Wahrheit. Geht aber dann, ich will jetzt die Bibelverse im Einzelnen nicht betrachten, geht aber dann einen Schritt weiter und sagt, wir sind nicht nur mit Christus gestorben, was uns schon der Römerbrief zeigt, sondern wir sind auch mit Christus auferweckt worden. Christus ist auferweckt worden. Und wir mit ihm. Diese Wahrheit zeigt uns auch der dritte Brief, der Brief an die Epheser. Auch er sagt in Epheser 2, Vers 6, erster Teil, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Also er klingt dort an den Kolosserbrief an, wenn er sagt, und hat uns mit auferweckt, Epheser 2, Vers 6a. Geht aber dann einen Schritt weiter und sagt in Epheser 2, Vers 6b, und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also, heute Abend betrachten wir nicht den Römerbrief, das rote gehörte jetzt ganz nach rechts. Das habe ich gerade kurz bevor wir hier zusammenkamen, aus einem anderen PowerPoint-Präsentation da reinkopiert. Also der rote Rahmen müsste jetzt ganz rechts stehen. Wir beschäftigen uns mit dem Brief und vor allem mit der Wahrheit. Ganz rechts. Noch einmal. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm auferweckt. Und wir sitzen in ihm in den himmlischen Örtern. Diese drei aufeinanderfolgenden Tatsachen finden wir im Alten Testament im Vorbild beim Volke Israel. Als sie durch das Rote Meer zogen, das, was dort geschehen ist, ist ein Vorbild davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Was am Ende der Wüstenreise geschah, da sind sie durch den Jordan gezogen und sind ins verheißene Land gekommen. Der Durchzug durch den Jordan und das Herauskommen aus dem Jordan auf die Seite des Landes Kanaan ist im Vorbild, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Da sind wir am Anfang vom Buch Josua. Und am Ende vom Buch Josua, da hat das Volk einen Großteil des Landes Israel eingenommen, besitzen es, sie sind im verheißenen Land. Und wie gesagt, zum Teil besitzen sie es. Das ist das Vorbild davon, dass wir mit Christus in den himmlischen Örtern sitzen. Ich möchte noch dazu sagen, dass das Land Kanaan damals, in das das Volk Israel hineingekommen ist und das sie dann in Besitz genommen haben, nicht ein Bild ist von dem Himmel, in dem wir einmal sein werden. Denn wenn wir einmal, ich meine jetzt in der Ewigkeit, im Himmel sein werden, dann wird im Himmel kein Feind mehr sein. Der Teufel wird aus dem Himmel herausgeworfen, auch alle seine Engel werden herausgeworfen aus dem Himmel und da wird nichts Negatives mehr sein. Aber im Land Kanaan, als das Volk Israel hineinkam, da waren noch die Ureinwohner, da waren die Kanaaniter als Feinde da und wollten verhindern, dass das Volk Israel das Land in Besitz nimmt. Und das ist ein Bild von dem, wie die Himmel heute sind. Denn heute ist Satan noch dort. Zumindest hat er Zugang dort. Und jetzt denke ich schon ein wenig an Epheser 6. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Also das Land Kanaan mit den Kanaanitern da drin ist ein Bild von dem Himmel, wie er jetzt ist, wo wir im Glauben Zutritt haben, aber dort hat auch Satan noch Zutritt. Und da gibt es geistlichen Kampf. In der Ewigkeit werden wir im Himmel nicht mehr kämpfen. Da ist kein Feind mehr. Das nur als einen kleinen Überblick, diese drei Briefe. Der Epheserbrief führt uns also wirklich auf den höchsten christlichen Stand, den wir haben dürfen, mit Christus versetzt, im Glauben, im Geiste, in den Himmel. Noch nicht dem Leibe nach, das ist noch zukünftig. Der Epheserbrief teilt sich ähnlich wie der Römerbrief in einen belehrenden Teil ein, das sind die Kapitel 1 bis 3, und in einen ermahnenden Teil oder praktischen Teil, die Kapitel 4 bis 6. Und hier ist es sogar so, dass, wollen wir sagen, rein kapitelmäßig die beiden Teile gleich groß sind. Drei Kapitel Lehre, drei Kapitel praktische Ermahnung. Ein Ausleger aus China hat einmal drei Worte benutzt, drei Verben, um den Inhalt dieses Briefes zu charakterisieren. Das war Bruder Watchman Nee. Er hat einmal gesagt, als drei Verben, die diesen Brief charakterisieren: sitze, wandle, stehe. Das erste, das Sitzen, das hat zu tun mit dem belehrenden Teil. Das ist unsere Stellung, die uns geschenkt ist in Christus. Wir sitzen in den himmlischen Örtern. Nochmal die höchste Stellung, die uns überhaupt in der Bibel gezeigt wird. Und dann kommt ab Kapitel 4, wie, dass wir wandeln sollen gemäß dieser wunderbaren Berufung. Das sind die Kapitel 4, 5 und Anfang von Kapitel 6. Und dann der letzte Teil von Kapitel 6. Da geht es darum, dass wir nicht nur wandeln sollen, sondern dass wir einen Kampf haben gegen diese bösen Mächte in den himmlischen Örtern. Und da müssen wir widerstehen. Es ist dort nicht ein Angriffskampf, der dort geführt wird. Es ist eigentlich ein Verteidigungskampf. Satan greift uns an und wir müssen eigentlich stehen bleiben und das, was wir bis dahin uns angeeignet haben, verteidigen. Also noch einmal, ein belehrender Teil, ein ermahnender Teil. Der belehrende Teil, das Verb dafür, sitzen. Der ermahnende Teil, das Wort, die beiden Worte dafür, wandeln und stehen. Der belehrende Teil teilt sich wiederum eigentlich in diesen drei Kapiteln in drei Teile. In Kapitel 1 haben wir den Ratschluss Gottes in Christus. Das, was Gott wollte, was in seinem Herzen war, wir werden sehen, was dort verborgen war, was Gott einem Adam nicht mitgeteilt hat, was Gott auch einem Abraham nicht gesagt hat, auch einem David nicht, auch keinem der Propheten des Alten Testamentes. Das, was in dem Herzen Gottes war, konnte Gott erst völlig offenbaren, nachdem Christus gestorben, auferstanden, in den Himmel gegangen war und der Heilige Geist herabgekommen war. Von dem Moment an konnte Gott alles, was in seinem Herzen war, offenbaren. Das ist sein Ratschluss und den haben wir vor allem im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel haben wir mehr, was Gott getan hat, tun musste, um diesen Ratschluss durchführen zu können. Das eine ist also, was er beschlossen hat, und das andere, welchen Weg er wählte oder welchen Weg er gehen musste, um diesen Ratschluss durchzuführen. Und das dritte Kapitel beschäftigt sich vorwiegend damit, in welcher Art und durch wen Gott uns dann diesen Ratschluss mitgeteilt hat, der bis dahin bei ihm im Herzen war. Wie, auf welchem Weg hat er uns diesen Ratschluss mitgeteilt? Also Ratschluss, Verwirklichung des Ratschlusses, welche Mittel Gott benutzte und dann wie er uns den Ratschluss mitgeteilt hat. Jetzt in den ersten zwei Versen haben wir den normalen Gruß, der ja sehr ähnlich oft ist in den Briefen. Paulus wünscht den Empfängern des Briefes Gnade und Friede von Gott und von dem Herrn Jesus. Aber dann kommt schon etwas Ungewöhnliches. Dann haben wir einen Lobpreis. Das ist ungewöhnlich für Paulus. Im Allgemeinen ist es so, dass er nach dem Gruß erst einmal einen Dank oder sagt, wofür er dankt, wenn er an die Briefempfänger denkt. Das ist eigentlich normalerweise sein Stil, dass er sagt, ich danke Gott für das und das und das, was er an euch getan hat und was ihr für Gott seid. Aber das tut er in diesem Brief auch, aber nicht gleich. Sondern da kommt zuerst dieser Lobpreis, der mit den Worten beginnt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben drei solche Lobpreise im Neuen Testament und sie stehen immer im ersten Kapitel und beginnen immer im dritten Vers dieses Kapitels. Das ist 2. Korinther 1, Vers 3. Der genauso beginnt ich. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dort preist Paulus, ich sage mal, den Gott alles Trostes. Er war in großen Nöten, Schwierigkeiten durch seinen Dienst und Gott tröstete ihn. Und da preist er Gott als den, der ihn tröstet. Dann haben wir im ersten Petrusbrief, auch in Kapitel 1, Vers 3, genau auch diesen Wortlaut, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dort haben wir Gott als den Bewahrer. Er bewahrt das Erbe für uns im Himmel auf, damit wir das nicht verlieren, damit wir das auch nicht beschmutzen, damit wir das auch nicht in irgendeiner Weise zerstören, bewahrt er das Erbe auf und er bewahrt uns auf der Erde, damit wir dieses Erbe eines Tages in Besitz nehmen. Er bewahrt beides, das Erbe bewahrt er im Himmel und uns bewahrt er auf der Erde. Und dann kommt der Tag, wo er den Erben und das Erbteil zusammenführt. Und beides hat er bewahrt. Der Gott aller Bewahrung wird dort gepriesen. Hier aber im Epheserbrief haben wir, möchte ich sagen, den Gott aller Segnung. Ich möchte noch einmal auf diese Fahrradketten, diese drei Fahrradkettenglieder zurückkommen. Der Römerbrief, und dann das Bindeglied ist der Kolosserbrief, aber jetzt das andere Ende des Kettenteils ist der Epheserbrief. Da der Römerbrief, muss ich jetzt von andersrum denken, hier ist der Römerbrief und da rechts davon der Epheserbrief. Der Römerbrief geht aus davon, von unserem Zustand und was Gott getan hat, um uns aus diesem sündigen Zustand herauszubringen. Der Römerbrief geht von unserer Bedürftigkeit aus. Der Epheserbrief geht von einer ganz anderen Seite aus. Nicht von unserer Bedürftigkeit, sondern von dem, was Gott im Herzen Gottes war. Das heißt, Gott, wir werden das noch sehen, wollte Kinder haben. Gott wollte Söhne haben. Und wie Gott das getan hat, das zeigt uns der Epheserbrief. Nochmal, der Brief geht nicht aus von unserer Bedürftigkeit, von unserer Sündhaftigkeit. Das war ein Problem, aber das ist nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt im Epheserbrief ist ein viel, viel höherer. Es ist das, was Gott wollte. Was Gott vorgehabt hat vor aller Zeit, als es uns noch gar nicht gab. Ein sehr, sehr hoher Standpunkt. Wenn wir diesen Lobpreis, der geht vom Vers 3 bis Vers 14. Es ist im Griechischen ein einziger Satz. Diese 12 Verse, ein einziger Satz. Alles hängt zusammen. Und doch gibt es eine gewisse Gliederung, und ich meine in drei Teile dieses Lobpreises. Und diese Gliederung wird deutlich durch einen gewissen Refrain, der gleichsam am Ende jeder Strophe kommt. Dieser Refrain heißt immer zum Preise entweder seiner Herrlichkeit oder der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir haben ihn dort in Vers 6 zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist gleichsam Ende der ersten Strophe. Fahr mal ein bisschen hoch. Dann noch ein bisschen. Vers 12. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Das ist das Ende der zweiten Strophe. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Und noch ein bisschen. Ende Vers 14. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Hier ist der Lobpreis zu Ende. Also dieses Wort zum Preise seiner Herrlichkeit oder der Herrlichkeit seiner Gnade, das sind immer das Ende gleichsam einer Strophe, die nicht alle gleich lang sind. Haben drei Strophen. Und was dann noch auffällig ist, hier kannst du wieder runtergehen, nach oben gehen, ja, ist, dass in der ersten Strophe, also die hiermit aufhört, Vers 6, ist Gott der Vater der Mittelpunkt dieser Strophe. Die zweite Strophe, die längste, da ist es der Herr Jesus der Mittelpunkt. Und in der dritten Strophe, das nur zwei Verse umfasst, die Verse 13 und 14, ist der Heilige Geist der Mittelpunkt des Verses. Also alle drei Personen der Gottheit gleichsam jeweils in einer Strophe im Vordergrund. Ich kann nicht jetzt auf alles in Einzelheiten eingehen. Es sind im Wesentlichen zwei himmlische Segnungen, die uns in diesem Lobpreis vorgestellt werden. Die erste Segnung ist, dass wir heilig, Vers 4, und untadelig sein vor ihm in Liebe. Das ist die erste große Segnung. Gott hat uns vor sich hingestellt, heilig und tadellos in Liebe. Diese Segnung hat mit der Natur Gottes zu tun. Die Natur Gottes finden wir im Brief, 1. Johannesbrief, durch zwei Sätze charakterisiert. Gott ist Licht. Johannes, im ersten Kapitel finden wir das. Und in Kapitel 4 von dem 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Das sind die beiden großen Wesenszüge der Natur Gottes. Er ist Licht und er ist Liebe. Und entsprechend dieser Natur Gottes hat er uns vor sich hingestellt. Wir konnten in der Gegenwart Gottes, können wir nur sein, wenn wir dieser Natur Gottes entsprechen. Das tun wir nicht in uns selbst. Aber in diesem Zustand hat uns Gott vor sich hingestellt. Heilig und tadellos, weil Gott Licht ist. Nur so können wir in der Gegenwart Gottes stehen. Wenn er Licht ist, dann müssen wir heilig und tadellos sein. Kein Makel. So hat er uns vor sich hingestellt, weil er Licht ist. Aber das sind die Engel auch. Die Engel sind auch heilig und tadellos. Ich meine jetzt die nicht gefallenen Engel, sind heilig und tadellos. Aber sie sind nicht Gegenstände der Liebe Gottes. Lesen wir nirgendwo in der Bibel, dass Gott die Engel geliebt hat. Wir lesen eher in Hebräer 2, Gott nahm sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nahm er sich an. Gemeint sind dort natürlich die gefallenen Engel, die eigentlich, ja, vielleicht, Gott hat sich ihrer nicht angenommen. Nein, die Engel sind nicht Gegenstände der Liebe Gottes, die Engel sind Diener. Diener liebt man nicht, es ist keine Liebesbeziehung zu Diener. Aber wir sind heilig und tadellos, weil Gott Licht ist. Und wir sind vor ihm hingestellt in Liebe, weil Gott Liebe ist. Das hat mit dem Wesen Gottes zu tun. Die erste himmlische Segnung, so vor Gott zu stehen, entsprechend der Natur Gottes, das ist die erste Segnung. Die zweite, und sie hat damit zu tun, dass er Gott ist. Die zweite Segnung, da haben wir in Vers 5, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Sohnschaft, das hat damit zu tun, dass er Vater ist. Gott wollte Söhne haben. Sohnschaft heißt hier Adoption. Er hat uns als Söhne adoptiert. Das sind also die beiden großen Segnungen, die uns hier vorgestellt werden. Das eine hat damit zu tun, dass er Gott ist, das andere, dass er Vater ist. Und diese beiden Segnungen und unsere, dass wir so dahingestellt sind an diesen Platz, das ist zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir haben einmal die Herrlichkeit seiner Gnade und dann später haben wir den Reichtum seiner Gnade. Das ist nicht ganz dasselbe. Die Herrlichkeit seiner Gnade spricht mehr von der Quelle und der Reichtum seiner Gnade spricht wieder mehr von dem, was nötig war für uns, von unserer Bedürftigkeit. Das hängt mit unseren Sünden zusammen. Unsere Sünden waren so viel, aber Gottes Reichtum hat ausgereicht, um diese vielen Sünden zuzudecken. Das haben wir auch im Römerbrief. Da, wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Das ist dieser Reichtum. Er reicht aus, allen unseren Bedürfnissen zu entsprechen. Aber die Herrlichkeit seiner Gnade, das ist mehr der Blick auf die Quelle. Es kommt von Gott. Nun, dann auch hier ein wunderschöner Ausdruck. Er hat uns mit Gnade begnadigt. Nicht? Er hat uns mit Gnade begnadigt. Sein sich doppelt ausgedrückt. Nicht? Dann kommt dieser Abschnitt, wo wir den Herrn Jesus im Vordergrund finden. Das Erste, was uns gesagt wird, dass wir die Vergebung der Sünden haben. Das ist übrigens etwas, dieses Thema kommt in jedem Brief, egal ob in einem grundlegenden Brief wie der Römerbrief, in einem etwas weiterführenden Brief wie dem Kolosserbrief oder ob wir jetzt den Epheserbrief haben, der uns auf die höchsten Höhen führt. Der Kernpunkt dessen, was Gott an uns getan hat, bleibt immer diese eine Tatsache, diese wesentliche Tatsache, die Vergebung der Vergehungen, das heißt die Vergebung der Sünden. Und diese Gnade ist gegen uns übergeströmt in aller Weisheit und Einsicht. Das meint nicht, dass Gott in Weisheit und Einsicht gehandelt hat, das habe ich früher immer gedacht, sondern er hat die Gnade überströmen lassen und hat uns nicht nur Vergebung der Sünden gegeben, sondern er hat uns auch Einsicht und Weisheit gegeben. Und zwar dazu, darum kommt das, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens. Also dazu hat er uns Weisheit und Einsicht geschenkt, damit wir seinen Willen verstehen können. Dieser Wille ist, ich sage das ganz kurz, Christus soll das Haupt sein über alles, und zwar Christus als Mensch. Christus als der verherrlichte Mensch im Himmel soll einmal das Haupt sein über alles, und zwar auf der Erde und in den Himmel. Ein Mensch, der Mensch Jesus Christus, wird über alles Haupt sein, nicht nur über das, was auf der Erde ist. Das war übrigens im Alten Testament schon bekannt, Psalm 8. Sondern mehr noch, auch über alles im Himmel ist der Herr Jesus als Mensch Haupt. Als Gott ist er das so und so. Aber als Mensch. Als Mensch ist er über die Engel gesetzt. Nicht nur als Gott war er das immer. Aber er ist als Mensch über die Engel gesetzt. Und dann ist noch etwas da. Dieses Geheimnis seines Willens. Christus sollte dieses Haupt, und dass er Haupt ist über alles, in dieser Stellung sollte er nicht allein sein, sondern wir sollten auch mit ihm erben. Das sind die Verse 11 bis 12. Wir haben ein Erbteil in ihm. Und dass wir dieses Erbteil einmal erlangen, wenn jemand Erbe ist, nehmen wir an, da stirbt jemand und der hat ein Erbe hinterlassen. Und der hat vorher beim Notar festgelegt, wie dieses Erbe an die Hinterbliebenen verteilt werden soll. Dann müssen die Hinterbliebenen vor dem Notar erscheinen. Und dann müssen sie sich ausweisen, dass sie berechtigte Erben sind. Die müssen da einen Personalausweis mindestens mitbringen. Und das geht's nicht, dann kann ich nicht kommen, ich bin der und der, bitte, bitte hier, Dokumente. Sind Sie wirklich diese Person, die der Verstorbene eingesetzt hat als Erbe? Kann ich das nachweisen, dass ich berechtigter Erbe bin? Das muss ich beim Notar nachweisen, sonst kriege ich gar nichts. Ist klar, nicht? Und so, was ist der Nachweis, dass wir Erben sind? Das ist der Heilige Geist. Er ist das Unterpfand unseres Erbes. Es ist also, der Heilige Geist ist das, was die Person, die uns ausweist, dass wir ihn besitzen. Nicht unser Personalausweis, sondern der Heilige Geist ist gleichsam der Ausweis dafür, dass wir Erbberechtigte sind. Ich will noch aufzeigen, dass am Ende in Vers 12 und 13 etwas angedeutet wird, was dann in Kapitel 2 noch mehr ausgeführt wird, wenn er das sagt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Jetzt sagt er, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt. Hier werden plötzlich die Personen, die vorher alle mit wir immer angeredet worden sind. Vorher wurden alle Gläubigen wir genannt, und ab Vers 12, ab diesem Komma hier, werden plötzlich die Gläubigen in zwei Gruppen aufgeteilt. die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, indem auch ihr, dieses Wir, das sind die Gläubigen aus den Juden. Ihnen, sie hatten das Alte Testament, ihnen waren die Verheißungen Gottes gegeben, ihnen war der Messias verheißen und darum haben sie auf ihn gehofft. Die Gläubigen aus den Heiden, sie hatten keine Offenbarung Gottes. Sie haben nicht auf Christus gehofft. Wie sollten sie denn? Sie wussten davon gar nichts. Sie waren ja draußen, sie waren Heiden. Epheserbrief sagt, ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun eben im Christentum hat sich Gott nicht nur einem Volk zugewandt auf dieser Erde, sondern allen Menschen. Aber die einen, denen hatte sich Gott schon vorher zugewandt. Das waren die Israeliten gewesen, das Volk Israel. Das waren die, die auf ihn zuvor gehofft haben. Und das andere, das ihr, das sind die Nationen. Und sie kamen jetzt auch dazu. Dieser Gedanke wird dann in Kapitel 2 noch weiter verfolgt. Dann finden wir in den Versen 15 bis 23 gleichsam das erste Gebet des Paulus. Da bittet er, dankt erstmal, wie gesagt, was bei den anderen Briefen oft ganz am Anfang schon kommt, das kommt jetzt ab Vers 13, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken, eurer erwähnend in meinen Gebeten. Nachher in Vers 18 kommt übrigens auch noch die Hoffnung eurer Berufung. So dass wir zwar nicht direkt so nacheinander, aber doch in einem gewissen engen Rahmen diese Wörter haben. Haben wir sie hier nochmal. Von dem Glauben, von der Liebe und dann hier, brauchen wir die Hoffnung? Vers 18, die Hoffnung seiner Berufung. Glaube, Liebe, Hoffnung, hier auch wieder relativ in unmittelbarer Nähe zusammen. Und da dankt er für sie und dann bittet er um einiges. Sie sollten Gott selbst erkennen. Sie sollten wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Die Berufung ist eben zur Sohnschaft. Und diese Sohnschaft, das möchte ich auch noch dazu sagen, er hat uns jetzt schon berufen zur Sohnschaft, aber die Sohnschaft hat noch nicht ihren vollen Ausdruck. Wenn wir im Neuen Testament nachlesen, in einer Konkordanz, alles was über Sohnschaft dasteht, dann sehen wir, dass er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat. Wir haben den Geist der Sohnschaft, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Aber dann finden wir in Römer 8 auch, dass wir die Sohnschaft erwarten als etwas Zukünftiges. Und dann wird gesagt, Doppelpunkt, die Erlösung unseres Leibes. Also wir sind schon zur Sohnschaft berufen, wir haben schon den Geist der Sohnschaft. Aber die Sohnschaft findet ihren völligen Ausdruck, wenn auch der Leib, unser Körper, daran teilhat. Das ist, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, dann werden wir einen neuen Leib bekommen und dann wird die Sohnschaft ihren vollen Ausdruck finden. Darum, das hängt mit der Hoffnung seiner Berufung zusammen. Wir sind zur Sohnschaft berufen und doch, wie gesagt, wir sind jetzt schon Söhne, aber den vollen Ausdruck davon, den wird es erst dann, werden wir dann haben, wenn wir bei ihm sind mit einem erlösten Leib. Das gehört einfach dazu. Und dann sollen wir auch die überragende, dann sollen wir den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen kennen. Das bezieht sich mehr auf das tausendjährige Reich. Das Erbe ist das Erbe des Reiches. Und dann sollen wir auch kennen die überragende Größe seiner Kraft an uns. Und in dieser Kraft hat er gewirkt in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte, aber dann auch an uns. Also die Macht Gottes hat sich zuerst gezeigt in der Auferweckung Christi. Dann finden wir noch einmal in den Versen 21 und 22, er hat ihn nicht nur auferweckt, den Herrn Jesus, sondern er setzte ihn auch in die himmlische Örter, zu seiner Rechten. Das ist sein Platz jetzt schon über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Er hat alles seinen Füßen unterworfen. Und jetzt lesen wir zum ersten Mal von der Versammlung. Und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Beachten wir, hier steht nicht und ihn als Haupt über die Versammlung gesetzt. Das ist hier nicht der Gedanke. Sondern er hat ihn, den Herrn Jesus, der das Haupt über alles ist, der Versammlung gleichsam geschenkt. Das ist etwas ganz Großartiges. Er nimmt den Herrn Jesus, weckt ihn aus den Toten auf, setzt ihn zu seiner Rechten, macht ihn zum Herrscher und zum Haupt über alles. Und dann sagt er, diese Person, die ich so erhöht habe, die so groß ist, die gebe ich, diese Person gebe ich der Versammlung, schenke ihr diese Person. Das ist großartig. Und dann ist noch etwas, diese Versammlung ist sein Leib und der Herr Jesus ist als Mensch ohne diese Versammlung nicht vollkommen. Ihm fehlt gleichsam etwas. Wir sehen das schon im ersten Buch Mose, dass als Adam noch allein war, da fehlte ihm etwas, nicht? Es fehlte ihm etwas und dann hat Gott eben aus ihm die Eva gebildet und ihm zugeführt und erst dann war alles, ja, war Adam erst eigentlich vollständig mit der Frau an seiner Seite. Und so ist das auch in Bezug auf Christus. Dann noch ein Unterschied zum Römerbrief. Hier, ich fährst ein bisschen hoch noch. Ja, danke. Dieses auch euch, das ist, das hängt ein bisschen in dieser Luft, dieser Satz, auch euch. Da muss man zurückdenken, dass die Kraft Gottes gewirkt hat an Christus. Und jetzt hat diese gleiche Kraft hat nicht nur an Christus gewirkt. Sie hat nicht nur ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt, sondern diese gleiche Kraft, die hat auch an uns gewirkt. Und zwar an uns, die wir in einem solchen Zustand waren, tot in Vergehungen und Sünden. Der Epheserbrief zeigt uns, anders wie der Römerbrief, im Römerbrief werden wir gesehen als lebend in der Sünde. Menschen, die in der Sünde leben. Und für solche Menschen hat Gott nur ein Urteil. Weil sie in der Sünde leben, müssen sie sterben. Darum werden wir im Römerbrief gesehen als mit Christus gestorben. Der Epheserbrief hat einen anderen, sieht das anders, eine andere Sichtweise. Da werden wir nicht gesehen als lebend in der Sünde, sondern werden gesehen, was wir sind für Gott, als solche, die Sünder sind, da sind wir tot. Da sind wir tot, völlig keine Beziehung zu Gott habend. Und wenn man tot ist, dann muss man nicht mehr sterben, ne? Darum finden wir im Epheserbrief nicht, dass wir mit Christus gestorben sind. Das, die Ausgangsbasis ist eine ganz andere. Im Epheserbrief werden wir als tot gesehen. Und darum, wenn wir tot sind, was muss denn dann? Dann wird noch gezeigt, diese Vergehungen und Sünden, dass wir darin gelebt haben. Aber noch einmal, das Wandeln deutet ja auf Leben hin. Natürlich haben wir in den Sünden gelebt, aber unser Zustand vor Gott war wie Tote. Machen wir weiter. Dann wird es hier nochmal gesehen, dass wir in unseren Vergehungen tot waren. Und jetzt kommt es. Hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Also merkt ihr die völlig unterschiedliche Sichtweise. Im Römerbrief, Leben in der Sünde, das Urteil Gottes, du musst sterben. Mit Christus gestorben. Epheserbrief, für Gott tot. Ja, wie kann einem Toten geholfen werden? Der muss lebendig gemacht werden. Und das ist, was wir hier, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Und dann dieses, was wir auch schon im Kolosserbrief haben, mit auferweckt. Und jetzt, das ist typisch Epheserbrief, eben noch mehr. Nicht nur mit auferweckt, sondern mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern. Ich möchte noch sagen, dass lebendig machen und mit auferwecken nicht ganz dasselbe ist. Klingt für uns zwar im ersten Moment dasselbe, lebendig machen und auferwecken, nein, es ist nicht ganz dasselbe. Ich versuche das immer zu verdeutlichen an Lazarus. Wir wissen, dass die Gräber damals mit einem Stein zugedeckt worden sind, wenn der Tote dort hineingebracht worden war. Sind diese Gräber mit einem Stein verschlossen worden. Und wir wissen, dass dieser Stein auch bei dem Grab von Lazarus weggenommen worden ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Stein wäre nicht weggenommen worden. Und der Herr Jesus, hat er natürlich gekonnt. Er hat den Lazarus lebendig gemacht. Das wäre ein bisschen grausam gewesen. Der wäre nämlich lebendig gewesen und noch immer im Grab. In einem verschlossenen Grab, lebendig begraben, sage ich mal. Ja? Wäre lebendig gewesen, aber im Grab. Und das auferweckt heißt eben aus dem Grab hervorkommen. Lebendig machen ist mehr ein innerer Prozess, wir bekommen Leben. Auferwecken ist mehr ein Stellungswechsel. Jemand, der im Grab war, wird in den Bereich außerhalb des Grabes gebracht. Es ist ein Stellungswechsel. Beides ist für uns wahr. Wir haben Leben bekommen, Leben aus Gott, aber wir sind auch in einen völlig neuen Bereich hineingebracht worden. Durch die Auferweckung. Und dieser Bereich hier wird hier ganz klar gesagt, das sind hier sogar im Epheserbrief die himmlischen Örter. Dorthin sind wir gebracht worden durch die Auferstehung und dass er uns dort mitsitzen lässt. Ja, wir hatten das alles schon besprochen, der natürliche Mensch tot für Gott, Gott schenkt Leben. Vers 8 bis 10, dann sehen wir, dass das alles von Gott kommt. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also nicht nur das Leben ist Gottes Gabe, sondern selbst der Glaube ist Gottes Gabe. Es kommt gar nichts von uns. Wenn wir sagen ja manchmal zu Menschen, du musst glauben. Und dann meinen wir, ja, du musst doch was tun. Du musst glauben. Und letzten Endes sagt Gott selbst, wenn der dann glaubt, der Glaube kommt auch nicht aus ihm. Das ist auch geschenkt. Der Glaube ist Gottes Gabe. Ja, ist klar, wir sind tot. Wir waren tot, wir konnten gar nichts tun. Was kann ein Toter tun? Kannst du einem Toten sagen, du musst glauben? Na, gar nichts kannst du. Alles muss Gott tun. Das ist die Sichtweise vom Epheserbrief. Der Mensch kann gar nichts tun. Gott tut alles. Ich spreche jetzt nicht von der Verantwortlichkeit des Menschen. Gott gebietet allen Menschen, allen Buße zu tun. Nicht? Aber hier wird einfach dieser Zustand tot Und da ist selbst der Glaube wird nicht gesagt, den müssen wir aufbringen, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Und dann natürlich schon gar nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also das, wohin Gott uns gebracht hat, da können wir gar nichts, haben wir dazu beigetragen, das hat alles Gott getan. Aber dann geschieht noch mehr in den Versen 11 bis 22. Und jetzt kommen wir mehr zu dem, was schon angesprochen wurde am Ende von diesem Lobpreis, dass es, als der Herr Jesus auf die Erde kam, zwei Gruppen von Menschen gab. Es gab die Juden und es gab die Heiden oder die Nationen. Und dieses Thema wird jetzt noch deutlicher angesprochen. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt wurde, sie waren eben nicht beschnitten, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Das waren die Nationen, bevor Christus kam. Jetzt aber, Vers 13, in Christus Jesus seid ihr Gläubigen aus den Nationen, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, nahe in Bezug auf Gott. Und dann, denn er ist unser Friede, dieses Unser vereinigt jetzt wieder die beiden Gruppen. Unser meint hier die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Heiden. Er ist unser Friede, sowohl eurer als auch unserer, der Juden, der aus beiden, gemeint mit beiden ist, die Nationen und die Juden, eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Die Umzäunung war das Gesetz. Das Gesetz, wir finden das schon ein wenig angedeutet in Johannes 10, diese Wahrheit. Da ist ein Schafhof in Johannes 10 und da kommt der gute Hirte und der Türhüter tut ihm auf und er geht in diesen Schafhof. Und dann ruft er seine eigenen Schafe mit Namen und er führt sie aus dem Schafhof heraus. Dieser Schafhof ist ein Bild des Volkes Israel. Dieser Schafhof war umzäunt. Diese Umzäunung war das Gesetz. Dieses Gesetz trennte das Volk Israel von allen anderen Völkern. Und der Herr Jesus hat dann seine eigenen Schafe, nicht alle Juden, sondern die der Vater ihm gegeben hat. Jetzt können wir jetzt einmal sagen, die Jünger zum Beispiel, diese, die ihm nachgefolgt waren, nicht? Die rief er und dann führte er sie heraus. Wir wissen, dass anfangs dieses Herausführen, da hatten die Juden Christen Probleme mit. Sie meinten, sie müssten noch immer in diesem Schafhof bleiben. Sie müssten das Gesetz noch halten. Sie müssten noch Opfer bringen. Das ist ja das, diese ganze Problematik, die wir im Hebräerbrief finden, wo der Schreiber sich bemüht, ihnen zu zeigen, ihr seid herausgeholt worden aus diesem ganzen System. Aber dann in Johannes 10 sagt der Herr Jesus, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Das heißt, die nicht aus dem Volke Israel sind, die nicht vom Gesetz da eingekesselt sind. Ich habe noch andere Schafe. Auch diese muss ich bringen. Und dann sagt er, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Die Schafe aus dem Hofe Israel und die anderen Schafe aus den Nationen. Es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und genau diesen Gegenstand haben wir hier auch. Er hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung das Gesetz der Gebote in Satzung weggetan, damit er die zwei, die einen aus den Juden, die anderen aus den Heiden, Frieden stiften in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Ich weiß, dass ich hier ein bisschen immer anders denke wie unser lieber Bruder Bodo. Er spricht so gerne von messianischen Juden und er meint damit natürlich solche Juden, die an den Herrn Jesus glauben. Das denke ich, das meint er schon. Ja, aber das sind für mich einfach Christen. Ganz einfach, die dem Geblüt nach natürlich Juden sind. Aber nun Christen geworden. Und darum möchte ich sie auch so sehen, einfach als Christen, die natürlich jüdischer Abstammung sind. Aber sie sind genauso Christen wie wir. Nicht anders, sie haben keinen anderen Platz, keinen besonderen Platz. Sie haben genau die gleichen Segnungen wie wir. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. An dieser Stelle verwundere ich mich immer. Ich denke, das ist doch historisch eine falsche Reihenfolge. Der Herr Jesus hat doch erstmal den Frieden den Juden verkündigt und dann den Nationen. Aber hier wird es wirklich umgekehrt gesagt. Er verkündigte Frieden euch. Man könnte sagen, der Herr Jesus war doch gar nicht. Hat er jemals zu Heiden gesprochen? Ja gut, da diese zur Samariterin, nicht, am Jakobsbrunnen. Und dann dieser phönizischen Frau, deren Tochter da besessen war. Das ist aber schon so ziemlich anders. Sonst sagt der Jesus, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Aber wenn es heißt, er kam und verkündigte Frieden, dann ist das nicht, dass der Herr Jesus persönlich das getan hat, sondern er hat das durch seinen Geist getan und es war vor allem der Dienst des Apostel Paulus. Er war der Apostel der Nationen und der Petrus war der Apostel der Beschneidung. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiden und Hausgenossen Gottes. Also, wir nahen Gott durch den Geist. Und hier kommt jetzt natürlich eine wunderbare Wahrheit vor uns, dass die Gläubigen sowohl aus den Juden als auch aus den Heiden, sie sind, zusammen bilden sie einen heiligen Tempel, eine Behausung Gottes im Geist. Gott wohnt in der Mitte der Gläubigen. Und ich denke, dass wir diese Wahrheit oft nicht genug schätzen. Gott, der einerseits im Himmel wohnt, wohnt doch durch den Geist unter den Gläubigen. Und diese Gläubigen bilden einen Tempel. Es ist eben nicht ein Tempel aus Steinen, aus materiellen Steinen. Es ist ein Tempel, der gebaut ist oder zusammengefügt aus Menschen. Gut, wir müssen weitergehen zu Kapitel 3. Noch will ich ganz kurz dazu sagen, während wir in Kapitel 1 mehr haben die persönlichen Segnungen, haben wir in Kapitel 2, wo wir gesehen haben, wie hat Gott uns zu diesen Segnungen gebracht, und wir haben gesehen, Gott hat uns, die wir tot waren, das ist jetzt die Verwirklichung des Ratschlusses, einmal hat er Gott gehandelt in Bezug auf den Herrn Jesus, das ist ja die Kernperson seines Ratschlusses, der Herr Jesus selbst. Und da sehen wir, dass der Herr Jesus, wann hat Gott mit ihm gehandelt? In dem Moment, wo er tot war, da hat Gott mit dem Herrn Jesus gehandelt. Der Herr Jesus war gestorben unserer Sünden wegen. Dann war er im Grab. Und jetzt hat die Kraft Gottes mit ihm gehandelt. Hat ihn, der um unserer Sünden wegen gestorben war, hat ihn auferweckt. hat ihn zu seiner Rechten gesetzt, hat ihn als Haupt über alles gesetzt. Das ist das Handeln, das ist der Ratschluss Gottes, den, der da in den Tod gegangen ist, aufzuerwecken, zu seiner Rechten zu setzen und als Haupt über alles zu gehen. So, das ist in Bezug auf die Person des Herrn Jesus. Und was ist das Handeln Gottes in Bezug auf uns? Wir waren tot in Sünden und Vergehungen. Der Herr Jesus war tot im Grab, wegen unserer Sünden und Vergehungen. Wir waren tot aufgrund unserer eigenen Sünden und Vergehungen. Und dann hat Gott uns Leben gegeben. Er hat uns mit auferweckt und mit Christus sitzen lassen. Und wir werden einmal mit Christus alles erben. So hat Gott gehandelt gemäß seines Ratschlusses. Und das waren aber alles noch persönliche Segnungen. Aber dann ab Kapitel 2, Vers 11, da haben wir eben diese gemeinsamen Segnungen. Dass die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Heiden zu einem gemacht worden sind und jetzt diesen Tempel im Herrn bilden. Und damit kommen wir zu Kapitel 3. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nation, wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor im Kurzen beschrieben habe. Wisst ihr noch, was das Geheimnis ist? Das Geheimnis, was im Herzen Gottes war? Was war das Geheimnis? Ich würde jetzt am liebsten fragen, dass ihr es alles aufschreibt. Das Geheimnis war, Christus als Haupt über alles, was im Himmel und was auf der Erde ist. Da sollte er Haupt drüber sein und wir mit ihm alles erben. Das war das Geheimnis, was im Herzen Gottes war, was bis dahin nicht offenbart war. Und hier sagt, und jetzt geht es darum, wie ist dieses Geheimnis, das ist jetzt das dritte Kapitel, wie haben wir von diesem Geheimnis erfahren? Und dann sagt Paulus, dass ihm durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Das ist also wirklich durch Offenbarung geschehen. Paulus ist nicht nach Jerusalem gegangen, hat gesagt, ihr Apostel des Herrn, erzählt mir mal was von dem Geheimnis. Nein, das hat Gott ihm persönlich geoffenbart, wahrscheinlich in der Zeit, wo er in Arabien gewesen ist. Wir finden das Lehre dazu im Brief an die Galater. Das war, was er zuvor kurz beschrieben hatte. Eben in diesem Lobpreis hatte er davon beschrieben. Und auch zu diesem Geheimnis gehört auch, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, zu diesem Geheimnis gehört auch, dass die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Heiden nun eins sein sollen. Ich denke, das gehört auch noch zu diesem Geheimnis. Dieses Geheimnis war anderen Geschlechtern der Söhne der Menschen nicht kundgetan worden. Also eben nicht Adam, eben nicht Abraham, eben nicht David, eben nicht den Propheten des Alten Testamentes. Es war ein Geheimnis. Aber jetzt ist es kundgetan worden und jetzt zeigt Paulus nicht nur ihm, wenn er das auch am Anfang gesagt hat, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Aber dann sagt er doch in Vers 5, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Also nicht nur Paulus ist das Geheimnis kundgetan worden, sondern auch den anderen Aposteln. Also Gott hat es nicht nur einem Apostel kundgetan und gesagt, jetzt erzähl das mal auch den anderen, sondern den Aposteln insgesamt. Dennoch scheint es mir, und die heiligen Propheten, das sind nicht die Propheten des Alten Testamentes, die sind damit nicht gemeint. Denn das hatten wir gesehen, dass er sagt, dass das vorher nicht kundgetan worden ist. Es sind die Propheten des Neuen Testamentes, wo wir dann nachher lesen, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das sind die neutestamentlichen Propheten. Ich nenne einmal welche. Lukas. Er war kein Apostel. Aber er war ein neutestamentlicher Prophet. Jakobus, der Schreiber des Jakobusbriefes, war kein Apostel, aber ein Prophet. Judas, das ist ein Buch, vor allem ist ganz prophetisch, der Schreiber Judas war kein Apostel, aber war ein Prophet. Das waren diese Männer, ich habe jetzt die genannt, die inspirierte Bücher geschrieben haben, auch Markus, ja, der Schreiber dieses Evangeliums, kein Apostel und doch einer, den Gott benutzt hat. Ich denke, das sind diese Propheten. Und jetzt haben wir, dass die aus den Nationen Miterben seien. Und das wird jetzt durch das Evangelium verkündigt und ein Diener dieses Evangeliums ist der Apostel Paulus. Und dann sagt er mir, Vers 8, dem Allergeringsten von allen Heiligen, bin immer wieder ein bisschen hinterher, die Einheit, das hatten wir schon, also dass die beiden, dass die aus den Nationen auch Miterben sein sollen. Und jetzt kommt in den Versen 8 bis 11 der Reichtum des Christus. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt den Fürsten und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Oh, das ist halt natürlich schon ein gewaltiger Satz. Wenn er sagt, und alle zu erleuchten, dann meint er natürlich nicht alle Menschen, sondern er meint alle die, die zum Glauben gekommen sind. Die erleuchtet er, welches die Verwaltung des Geheimnisses ist, das von den Zeitaltern her verborgen war. Und da die Versammlung, sie ist eben ein Teil dieses Geheimnisses und durch sie wird den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern. Hier haben wir jetzt im Gegensatz zu Kapitel 6 die nicht gefallenen Engel. Ich glaube nicht, wenn wir hier die Fürstentümer und die Gewalten haben, dass wir da an alle Engel denken dürfen. Also ich denke nicht, dass Satan und den gefallenen Engel dieses Geheimnis kundgetan wird durch die Versammlung. Sondern das scheinen mir die nicht gefallenen Engel zu sein, während wir in Kapitel 6 dann die gefallenen Engel haben. Ich möchte da jetzt nicht auf alles eingehen. Gehen wir weiter zu Vers 14, weil wir zum Schluss kommen müssen. Da haben wir jetzt das zweite Gebet des Apostel Paulus. Die Versen 14 bis 21. Haben wir das vor uns? Ja. Das erste Gebet, wenn ihr, habt ihr eure Bibel zum Teil vor euch? Wenn ihr das nochmal aufschlagt, in Kapitel 1, Vers 17, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, sagt Paulus dort, der Vater der Herrlichkeit, der Gott unseres Herrn Jesus Christus. So richtet er dieses zweite Gebet, das sehen wir in Vers 14, er beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ein bedeutsamer Unterschied. Das erste Gebet richtet er an Gott, das ist natürlich dieselbe Person, aber das zweite Gebet richtet er an den Vater. Und bedenken wir beim Lobpreis, in Kapitel 1 sprach er von dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber ich hatte auch dort schon gesagt, dass die erste Segnung, nämlich heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe, mehr mit dem zusammenhängt, dass er Gott ist, Und dass die Sohnschaft, die zweite Segnung, mehr mit dem zusammenhängt, dass er Vater ist. Und so auch hier dieses zweite Gebet, es richtet sich an den Vater. Und da hat er welche Bitte? Da hat er die Bitte, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also unser innerer Mensch muss gestärkt werden. Der äußere Mensch, das ist unser Körper, der wird gestärkt werden, wenn wir essen, nicht? Aber es gibt einen inneren Menschen und der muss gestärkt werden. Wozu? Damit der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das, ich habe manchmal so gedacht, ich weiß, vielleicht ist ich meine jetzt dieses Bild, der Jesus sagt einmal, dass man neuen Wein in neue Schläuche tun muss, nicht in alte. Was ist mit den alten Schläuchen? Wenn da neuer Wein reinkommt, der gärt und noch frisch ist, dann reißt dieser alte Schlauch und das wird alles verschüttet, nicht? Und jetzt scheint es mir fast so, als wenn Gott sagt, das, was ich euch da geben möchte, was ich in euch hineinsenken möchte, das, was ich euch schenken möchte, das ist sowas Großes. Um das fassen zu können, um dabei nicht zu platzen, sage ich mal, muss ich euch stärken. Ich muss euch stärken, dass ihr das überhaupt, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr so eine Freude hattet, dass ihr Herzschmerzen gekriegt habt. Hat das schon mal jemand erlebt? Dass man sich so freuen kann, dass man meint, jetzt verreißt ein, ja? Das tut richtig weh. So eine Freude da. Und so meine ich, Gott schenkt uns einen Reichtum und sagt, um den fassen zu können, um dabei nicht zu bersten gleichsam, da muss ich euch stärken an dem inneren Menschen. Stärken, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt. Nicht damit ihr ein bisschen zu erfassen vermögt. Damit ihr so ein ganz bisschen was versteht. Nein, damit ihr völlig zu erfassen vermögt. Mit allen Heiligen, welches die Länge und Breite, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Fehlt da nicht was? Ich denke immer, bei dem Satz fehlt was. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe sei. Von was? Von was? Was ist da breit und lang und tief und hoch? Was ist es denn da? Das steht nicht da. Steht nicht da. Was die Länge, Breite, Tiefe, Höhe sei? Ich meine, des Ratschlusses Gottes. Dieses Geheimnis, was im Herzen Gottes ist. Das hat eine riesige Ausdehnung in jeder Hinsicht. Vielleicht, man könnte sagen, Breite, dass es dieser Ratschluss Gottes sich nicht mehr bezieht. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Nur auf das Volk Israel. Nein, dieser Ratschluss Gottes ist in Bezug auf alle Menschen. Auf die aus den Juden und aus den Heiden. Für alle da. Dann die Länge, es ist ein Ratschluss, der gefasst wurde vor aller Zeit im Herzen Gottes. Und er geht bis in die zukünftige Ewigkeit hinein. Ich will das Länge mal auf die Zeit beziehen. Man kann das auch anders machen, nicht? Fängt an in der vergangenen Ewigkeit der Ratschluss Gottes und hat seine Auswirkung bis in die zukünftige Ewigkeit. Die Höhe dieser Ratschluss Gottes erhebt uns wohin? Bis in den Himmel hinein. Dorthin hat er Christus als Mensch erhöht. Bis dorthin. Und dorthin bringt er uns einmal dem Leibe nach auch, bis in das Haus des Vaters, obwohl das nicht der Gegenstand des Epheserbriefes ist. Aber mit ihm sind wir jetzt schon versetzt in die himmlischen Wörter. Ich meine, das ist die Höhe. Bis wohin wir gebracht sind. Und die Tiefe, Ja, vielleicht können wir auch daran denken, wie tief der Herr Jesus hinabsteigen musste, um diesen Ratschluss zu erfüllen. Der, der hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, das ist der, der auch hinabgestiegen ist, bis in die unteren Teile der Erde, das meint bis ins Grab. Dort ist das vielleicht die Tiefe dieses Ratschlusses Gottes. Wir waren tot in Sünden und Vergehung. Da hat er uns hergeholt und hat uns gebracht bis zu sich selbst in den Himmel. Das ist die Höhe. Ja, ich meine, das ist der Ratschluss Gottes. Und wie gesagt, er umfasst da nicht nur ein Volk, sondern alle Menschen. Letzten Endes hat Gott im Blickfeld. Und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Ratschluss Gottes verbindet uns mit Gott im Himmel, die, die so tief gewesen waren. Das ist das eine, was wir erkennen, erfassen mögen, und zwar völlig. Und zwar mit allen Heiligen. Gott will eigentlich nicht, dass das nur eine ganz ausgewählte Gruppe von Gläubigen ist, so 5%, die das verstehen. Nein, er möchte, dass alle das verstehen. Und dann natürlich mit allen Heiligen meint nicht nur, dass alle es verstehen, sondern dass da ein Miteinander gibt, nicht? Ein Miteinander. Sonst hätte er ja schreiben können, damit alle Heiligen völlig erfassen. Nein, ihr mit allen Heiligen. Das ist diese Gemeinschaft der Gläubigen. Also diese ganze Ausmaß des Ratschlusses Gottes sollen wir erkennen und erfassen. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Den ganzen Ratschluss Gottes. Aber jetzt, wie will ich das einmal sagen? Der Ratschluss Gottes, wie gesagt, da gibt es eine Breite, eine Länge, eine Tiefe, eine Höhe. Kann ich in jede Richtung gehen? Und völlig erfassen, trotzdem, so ausgedehnt dieser Ratschluss Gottes auch ist. Aber jetzt kommen wir zum Kern. Jetzt blicken wir in ein Herz, in das Herz der Person, die der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes ist. Der Herr Jesus ist der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes. Der Ratschluss Gottes ist sehr groß, ausgedehnt in jede Richtung hin, aber der Mittelpunkt, der Kern dieses Ratschlusses ist eine Person, das ist der Herr Jesus. Und jetzt gibt es etwas, da gehen wir jetzt in die Mitte hinein, und zwar in das Herz des Herrn Jesus. Und da dürfen wir auch was erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ich weiß nicht, ob hier Personen sind, die mal erfahren haben, dass sie so geliebt wurden von einer Person. Ich denke, wir Männer haben das erfahren, als wir geheiratet haben und dann später auch, natürlich nicht nur als wir geheiratet haben, dann später auch, dass da eine Person ist, die uns ganz und gar liebt. Und ich hoffe, dass unsere Frauen das auch so empfinden in Bezug auf uns, obwohl ich immer sagen muss, die Liebe meiner Frau zu mir scheint mir ein bisschen größer zu sein als meine zu ihr. Sie bringt das jedenfalls mehr zum Ausdruck. Aber das ist ja etwas, was unsere Herzen zutiefst glücklich macht in so einer Zweierbeziehung. Da ist jemand, der mich ganz und gar liebt. Aber da gibt es eine Person, die liebt mich weitaus mehr, als meine Frau mich liebt. Wenn ich das sage, da ist meine Frau jetzt nicht neidisch auf die Person, überhaupt nicht. Das ist die Liebe des Herrn Jesus. Und jetzt fragen wir uns einmal, solche vielleicht, die gerade verlobt sind, die jetzt das in den letzten Wochen, Monaten kennengelernt haben, diese völlige Zuwendung einer anderen Person und die dieses Glück kennengelernt haben, das ist ein großes Glück. Sag mal, du kennst dieses Glück, du hast das empfunden, hast du dieses Glück auch schon empfunden, wenn du an die Liebe des Heilands denkst? Eigentlich sollte das unser Herzen noch glücklicher machen. Das ist eine Liebe, die jede Erkenntnis übersteigt. Das ist für mich interessant, denn hier heißt es völlig zu erfassen. Also den Ratschluss Gottes, den können wir wirklich ganz verstehen. Aber die Liebe des Herrn Jesus, die können wir nicht ganz verstehen. Die übersteigt jede Erkenntnis. So groß ist sie. Dann Vers 20 bis 21, dann sind wir am Ende des belehrenden Teiles. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ihr nehmt sicher auch ab und zu an Gebetsversammlungen teil von einer christlichen Gruppierung. Und was beten wir? Wir beten für Kranke, wir beten für Alte, wir beten darum, dass der Herr dem und dem helfen möchte bei der Prüfung, im Beruf, ganz praktische Bitten. Dann beten wir für die Errettung von Sündern, aber fragen wir uns einmal, wie oft wir einen solchen Gebetsgegenstand haben wie der Apostel Paulus hier. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Gott und Vater, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, damit ihr am inneren Menschen gestärkt werdet, dass der Christus in euren Herzen wohne, um völlig zu erfassen zu vermögen den ganzen Ratschluss Gottes, um die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus kennenzulernen. Sind das unsere Gebete? Das war das Gebet des Apostel Paulus. Das war, was er wollte. Dass die Gläubigen dahin kamen, diese Dinge zu erkennen. Und dann sagt er, dass Gott mehr zu tun vermag, über die Maßen mehr, als das, was wir erbitten oder erdenken. Das, was er da gedacht und was er da gebetet hat, das war doch schon so riesig groß. Dazu kommen wir ja meistens gar nicht. Das war ein Gebet, wie gesagt, der schon ein so große Dinge, für so große Dinge betete. Und dann sagt er, Gott, der kann noch viel mehr. Mehr als das, was wir erdenken können. Diesem Gott sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus. Übrigens ist hier Versammlung, das noch zum Schluss, im Epheserbrief, ist nie die örtliche Versammlung in Ephesus gemeint. 9-mal kommt das Wort Versammlung, Ekklesia, in diesem Brief vor. Und jedes Mal ist mit Versammlung die Menge aller Gläubigen gemeint. Es ist die universale Versammlung, die Kirche in ihrem umfassenden Sinn, die Menge aller Gläubigen. Und in dieser Versammlung, der Menge aller Gläubigen, da sei Gott Herrlichkeit in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Das wird einmal bis in die Ewigkeit so sein, dass Gott gepriesen wird in dem, was er getan hat, in dem Herrn Jesus, in der Verwirklichung seines Ratschlusses. Und nochmal, die Versammlung selbst ist neben dem Herrn Jesus, der Nutznießer dieses Ratschlusses Gottes. Dieser Ratschluss Gottes hat nicht Israel im Visier. Dieser Ratschluss Gottes nicht. Dieser Ratschluss Gottes hat nicht die Engel im Visier. Dieser Ratschluss Gottes hat Christus im Visier und seine Versammlung. Und darum wird auch die Herrlichkeit, das, was Gott dargebracht wird, aus dieser Versammlung dargebracht werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist alles sehr schwach. Ich kann die Dinge selbst nicht ganz fassen, die hier sind. Das gebe ich gerne zu.